Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Unsere 10. Folge heute beschäftigt sich mit den folgenden Themen. Nora, die neue Notruf-App. Wie Influencer im Libanon Konflikte entschärfen. Megafon gegen Korruption. Und EU will neues Austauschprogramm für junge Jobsuchende auflegen. So, und das erste Thema, das ist natürlich schon perfekt für unsere heutige Besetzung. Denn die Frau, die mit mir hier im Studio ist, im virtuellen Studio, heißt auch Nora, Nora Henze. Ja. Genauso wie die Notruf-App.
Hallo, ich freue mich sehr über diese Folge.
Genau, du repräsentierst jetzt sozusagen diese App. Aber wir kommen gleich noch auf dich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ich stelle jetzt erst noch mal kurz die App vor. Also die Bundesländer haben eine App eingeführt, mit der man Notrufe absetzen kann. Und das konnte man natürlich vorher auch schon mit dem Telefon 110, 112. Aber die App hat jetzt mehrere Vorteile. Also es geht nicht darum, dass sie einfach nur besser ist als das Telefon und dass man das Telefon nicht mehr braucht. Aber es gibt Situationen, da kommt man mit dem Telefon nicht ganz so weit. Zum Beispiel, wenn man hörgeschädigt ist, taubstumm oder wie auch immer. Und dann ist Telefonieren natürlich nicht so gut und dann ist es mit der App leichter für solche Menschen. Gleichzeitig, wenn man einen Unfall auf der Autobahn zum Beispiel hat, weiß man manchmal gar nicht, wo man ist, oder wenn man einen Unfall sieht, weiß man auch nicht unbedingt, wo das jetzt ist, bei welchem Kilometer. Und mit der App kann man einfach ganz leicht den Standort übermitteln und gewinnt so wertvolle Sekunden oder gar Minuten. Und bei häuslicher Gewalt ist es auch nicht schlecht, eben dadurch, dass man nicht sprechen muss und man muss nicht irgendwie erst zum Telefon gehen und im Wohnzimmer dann mal laut sagen, hey, mein Mann schlägt mich gerade zusammen oder meine Frau wirft mit Teller nach mir, sondern man kann irgendwie diskret aus der Ecke, vielleicht aus dem Kleiderschrank, aus dem Schlafzimmer, Badezimmer, wo auch immer, wenn man sich da vielleicht einschließt oder so, oder auch mal diskret zwischendurch vom Sofa aus sagen, hey, hier stimmt was nicht, kommen Sie mal vorbei. Genau, das sind die Vorteile dieser App. Und die App heißt tatsächlich Nora.
Ja. Wie du. Ja, die Retterin in der Not, würde ich sagen.
Genau. Bist du sonst auch Retterin? Passt der Name? Oder ist es
ja,
jetzt so neu?
Ich denke mal, nicht seltener oder häufiger als andere. Aber wahrscheinlich, das war gerade meine Überlegung, für die Standortübermittlung zumindest braucht man aber irgendein funktionierendes Netz, also 3G, LTE oder ähnliches, richtig?
Aber Standort funktioniert doch mit GPS eigentlich. Also würde ich sagen.
Ja, aber man braucht, oder? Oder also geht, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mir nur gerade gedacht, irgendwo in Deutschland auf dem Land ist ja die Abdeckung doch eher schlecht.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass man grundsätzlich sowieso ein funktionierendes Netz braucht, um den Notruf abzusetzen, weil ohne Netz kommst du ja nicht so richtig weit einfach beim Handy. Ja. Kann natürlich sein, dass es da Spezialtechnologie gibt. So im Detail steht es, glaube ich, da jetzt gar nicht auch drin in dem Text auf deutschland.nova. Mhm. Deutschlandfunk Nora, hätte ich fast gelesen. ja, genau. Aber ja, also ein bisschen Netz ist sicherlich ganz gut, um diese App zu nutzen. Ich glaube, das habe ich jetzt zumindest vorausgesetzt. Ja. Wenn du irgendwie ganz weit weg bist, klar, dann wird's irgendwann schwierig. Wobei, wer weiß, manchmal gibt es auch Technologien, um sowas zu überbrücken. Ja, wer weiß. Aber ich schätze,
also das super, Netz wäre schon ganz gut. Vor allem, wenn man nicht mehr sprechen muss. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Feature, denke ich. Vor allem, wenn es um Gewalt geht. Das muss ja gar nicht mal häusliche Gewalt sein, das kann ja Gewalt stimmt. In jeglicher Form sein.
Stimmt.
Da freut sich keiner, wenn man die Polizei zwischendurch mal anruft.
Ja.
Und Ähnliches gibt es ja schon, zum Beispiel mit dem iPhone, wenn man da dreimal auf die eine Taste drückt, dann ruft man aber, glaube ich, nur normal an. Und da muss man ja im Grunde wahrscheinlich doch widersprechen. Also ja. Deshalb ist das auf jeden Fall eine super Sache, wenn das ja, wenn das wirklich funktioniert, man kann es ja nicht einfach so ausprobieren.
Also, sollte man natürlich nicht.
Niemandem raten.
Genau. Aber eigentlich müsste es ja relativ einfach sein, technisch. Also,
ja.
Kann mir nicht vorstellen, dass das dann dauerhaft nicht funktionieren sollte. Außer in bestimmten Situationen. Irgendwas geht ja immer mal schief, aber.
Ja.
Oder an Silvester zum Beispiel ist sicherlich das Netz überlastet.
Ja, wäre auch die Frage, ob das ähnlich so jetzt auch schon in anderen Ländern gibt und schon erprobt ist.
Ich glaube, also, ich meine schon, aber ich weiß jetzt auch kein Beispiel auswendig, aber würde mich fast wundern, wenn jetzt Deutschland die erste Notruf-App hätte weltweit. Das hätten sie sicherlich auch geschrieben. Ja. Ich meine, Deutschland will ja immer Weltspitze sein, bei allem möglichst, aber ja.
Ja, also, ich glaube,
es gibt sicherlich noch ein paar andere, die da auch schon auf die Idee gekommen sind.
Ganz bestimmt. Und dann hoffe ich, dass man sich die dann eventuell zum Vorbild gemacht hat und von deren Erfahrungen auch profitieren kann.
Genau. Wobei, wie gesagt, eigentlich müsste es einfach sein, oder? Also du wählst irgendwie ein paar Icons aus, was gerade passiert, irgendwie Unfall, Gewalt, sonst was und vielleicht noch Name oder sowas über einen Codename, keine Ahnung, übermittelst deinen Standort und zack, dann hast du den Notruf abgesetzt und dann.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist eher das Problem mit diesen wirren oder
Datenschutzgesetzen.
Ich weiß nicht, was man da vorher vielleicht alles beantragen und freigeben muss und
auch hart, wenn es dann daran scheitert, ja.
Ja, ich denke, das sind dann eher die Hürden. Das ist ja hochkompliziert manchmal und nicht jeder hat Lust, sich da durchzuholen.
Das stimmt natürlich. 10 Sekunden für den Notruf, 10 Minuten fürs Ausfüllen des Cookie-Hinweises, ja, und dann am Schluss, ja, ihr Notruf konnte zu ihrer eigenen Sicherheit leider nicht abgesetzt werden.
Ja, muss man wahrscheinlich vorher allgemein machen, aber ja, das ist halt die Sache. Das ist immer nicht so leicht.
So, mal gucken, müssen wir vielleicht doch mal die App testen und uns zumindest dadurch wühlen, ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Libanon. Wie Influencer im Libanon Konflikte entschärfen. Das ist ein Beitrag von der Deutschen Welle. Im Libanon kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verschiedener Volksgruppen und auch Religionen. 20 Influencer aus den sozialen Medien haben sich jetzt zusammengetan, um die Versöhnung voranzutreiben. Und ihr Erfolg erstaunt sie selbst, teilweise zumindest. Aber das fand ich sehr interessant, diesen Beitrag da, weil man Influencer ja eigentlich erstmal, wenn man sie kennt, ja, also ich denke, die meisten kennen sie jetzt, aber vielleicht ein paar der älteren Generationen kennen sie vielleicht noch nicht, sind ja die Leute in den sozialen Medien vor allem, die relativ große Reichweite haben auf YouTube, Instagram, TikTok oder wo auch immer und dadurch halt auch einen gewissen Einfluss haben auf ihre Follower, ihre Crowd und oft werden sie ja dann erstmal von kommerziellen Unternehmen eigentlich ausgesucht in der Hoffnung, dass sie da ihre Produkte verbreiten, auch gegen Geld, also Werbung machen oder Schleichwerbung oder was auch immer. Irgendwie die Sachen promoten. Und es hatte also so ein, ja, im Moment hat es eigentlich jetzt auch nicht den allerbesten Ruf so in der Presse von den Journalisten, die sich ja immer als unabhängig sehen. Ja, jetzt schon vielleicht ein bisschen skeptisch beobachtet. Es gab auch gerade ein Gerichtsurteil, dass die Influencer ihre Beiträge weitgehend kenntlich machen sollen, wobei auch nicht in allen Situationen. Es kommt, glaube ich, dann auch noch, ist ein Gesetz geplant dann für nächstes Jahr oder sowas, je nach Regierung. Und ja, jedenfalls ist der Kontext meistens irgendwie Werbung, Kommerz und so weiter. Auch vielleicht noch ein bisschen die politischen Einflüsse sonst mit Verschwörungstheorien oder der Recherche, korrekten Recherche, Informationen, da die Rezo-Videos und so weiter. Da gab es ja auch relativ viel Diskussion. Und jetzt haben wir hier im Libanon aber noch was ganz anderes, nämlich dass die sich zusammentun, um ethnische Konflikte zu entschärfen, zu bearbeiten, um zu versöhnen, um Milieus zusammenzuführen, verfeindete Gruppen wieder zueinander zu bringen. Und das fand ich schon sehr überraschend eigentlich. Das hört man jetzt wirklich nicht so oft. Oder hast du davon schon gehört, Nora?
Ich habe So direkt davon noch nicht gehört. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie können Leute, die wirklich einen großen Einfluss haben in den sozialen Medien, den auch wirklich nutzen, um auch wirklich einen Mehrwert darzustellen, der halt nicht nur das Konto großer Unternehmen füllt, sondern auch für die Gesellschaft einen Nutzen hat. Das machen auch manche Leute.
Das gibt's bei uns ja auch, genau. Ja.
Genau, das gibt's bei uns auch, aber dass es wirklich so einen Impact hat.
Genau, und dass die aber auch wirklich solche ethnischen Grenzen überwinden. Ja? Also ich glaube, bei uns kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, so eine Verfeindung zwischen Religionen und so weiter. Es ist zwar, gibt natürlich irgendwie viele Unterschiede zwischen Milieus und auch Leuten mit Migrationshintergrund oder ohne oder links und rechts und so weiter. Aber dort kommt es halt regelmäßig anscheinend auch noch zu Gewalt, ja, und irgendwie blutigen Eskalationen. Ich meine, das ist nahe Osten, ja, Israel ist nicht nur ein Steinwurf entfernt, sozusagen, um es mit einer provokativen Metapher zu beschreiben. Und genau, und dann schaffen die das tatsächlich ab und zu, da Gewalt zu verhindern. Ja? Also das ist ja schon nochmal was anderes, wie irgendwie nur ein paar Leute zum Unterschreiben von einer Online-Petition zu bewegen.
Ja.
Und was halt auch noch erstaunlich ist, ist, dass sie auch ihre eigenen Grenzen sozusagen überschreiten. Das heißt, die hätten es sich selber vorher gar nicht vorstellen können, mit jemand aus der anderen Gruppe befreundet zu sein. Ja. Und dadurch, dass sie sich aber jetzt, dass sie an diesem Projekt teilgenommen haben und die anderen Influencer kennengelernt haben, sind die sich näher gekommen, nicht jetzt erotisch, aber irgendwie halt beruflich und sind dann teilweise Freunde geworden und sind völlig erstaunt drüber. Ja, also ist auch was bei uns irgendwie schon gar nicht mehr, was man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann oder ja, vielleicht, ja, weil es halt nicht mehr ganz so viele eine ganz starke Spannung gibt, aber also ich weiß nicht, kennst du jetzt irgendeine Gruppe in Deutschland, wo du sagst, oh, mit dem würde ich nie reden oder sicherlich könnte ich mich nie befreunden? Fällt mir jetzt niemand ein eigentlich.
Naja, es gibt schon Leute, da sage ich, eine gute Freundschaft würde es wahrscheinlich nicht werden.
Ja, bei Individuen, bei einzelnen Personen. Aber
nee, das nicht. Ja. Die Sache ist ja die, das wissen wir ja, dass der Dialog einfach wahnsinnig wichtig ist für den Frieden und dass Gespräche wichtig sind, dass es wichtig ist, sich gegenseitig Fragen zu beantworten, um überhaupt genau zu wissen, mit wem man es zu tun hat, damit auch etwaige Vorurteile einfach nicht mehr diesen Raum bekommen. Und das geht natürlich mit sozialen Medien relativ leicht und unkompliziert und auch zumeist nicht so reguliert und zensiert. Und,
genau.
Da kann man sich also auch über andere Dinge hinwegsetzen, wo es ansonsten vielleicht einfach schwierig wäre, überhaupt Kontakt aufzunehmen ohne Konsequenzen.
Ja, genau. Also sonst wären die wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Und so haben die sich halt kennengelernt. Ich glaube auch offline, also jenseits der sozialen Medien. Und plötzlich haben sie gemerkt, hey, sind ja doch ganz okay, die anderen. Wie man das ja dann oft merkt und so überrascht ist. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und das nächste Thema, da geht es auch dann wirklich drum, welche Medien konsumiert werden im Libanon tatsächlich auch und um Zensur und so weiter. Der Beitrag kommt aus der FAZ und es geht um ein Projekt, das heißt Megaphone. Das ist eine Instagram-Redaktion. Im Libanon gehen die Behörden immer schärfer gegen kritische Stimmen vor und das unabhängige Medium Megaphone bekämpft die herrschende Korruption deshalb über Instagram. Es begann als Feierabendprojekt und jetzt ist es eine richtige Nachrichtenagentur mit Dutzenden Mitarbeitern, angestellt und frei, und die erreichen 4 Millionen Menschen mittlerweile. Diese Zahlen, wir erreichen so und so viel, das wird ja auch irgendwie bei in sozialen Medien, Online-Redaktionen und so weiter. Da wird ja immer viel durch die Gegend geworfen und auf Facebook ist jeder, der einmal irgendwie die Timeline da kurz irgendein Bild darunter gewischt hat, den hast du ja schon erreicht. Deswegen habe ich, als ich das zuerst gelesen habe, wusste ich gar nicht, wie bedeutend es jetzt wirklich ist. Aber was man sich halt dazu noch geben muss, das ist jetzt wieder ein Text aus dem Beitrag, den wir eben gerade vorher diskutiert haben, Deutsche Welle, das habe ich dann erst da erfahren, weil es in dem FAZ-Beitrag nicht drinsteht. Es gibt überhaupt nur, also das Land hat überhaupt nur 6,8 Millionen Einwohner. Ja.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. So viele Einwohner haben, also so viel mehr Einwohner haben die ja gar nicht, hatte ich eben schon gedacht.
Genau, und dann gibt es ja noch ein paar sehr alte und ein paar Kinder. Und dann, wenn du die abziehst, dann gibt es noch 5,3 Millionen, die das Internet nutzen. Ja. 4,4 Millionen, das Deutsche Welle-Artikel, nutzen regelmäßig soziale Medien. Und das heißt, diese Megafon-Redaktion, die erreicht quasi alle, ja, kann man sagen, oder fast alle. Ja. Und das ist natürlich schon ein Hammer, auf jeden Fall sehr stark. Vor allem, weil halt die sonstigen Zeitungen, die sind wieder sehr aufgespalten hinsichtlich der ethnischen Gruppen. Also die einen, die Christen haben ihre Zeitung und die Muslime haben ein anderes Organ und ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, was es da alles gibt, aber das ist dann in dem FAZ-Artikel, es ist sehr gut beschrieben und oft stehen die dann auch einer gewissen politischen Partei nahe und dadurch spaltet sich natürlich noch mehr, ja, weil die Partei auch ihre eigenen Leute mobilisieren will und dann wieder die Interessen durchsetzen soll und so weiter. Also es ist irgendwie auf eine Art sehr vielfältig und auf eine andere Art sehr einfältig dann für die jeweilige Volksgruppe. Und die haben ja als Feierabendprojekt angefangen über Instagram und dann hat das sich richtig stark gesteigert. Ja. Und ich finde es immer wieder wichtig, auch auf solche Länder zu blicken, weil bei uns ist Instagram ja dann doch oft irgendwie was, wo du noch irgendwie ein paar schöne Bastelfotos anschaust oder die ewigen Selfies, die du machst im Urlaub und sonst wo, ja. Und oder vielleicht, wenn du es anders siehst, dann widersprich mir bitte.
Nee.
Aber ich finde es interessant, was dann auch so ein Medium plötzlich für eine Relevanz haben kann, für eine Bedeutung, ja, in so einem Land wie dem Libanon. Und dann ist es plötzlich, ersetzt es quasi die Tagesschau, ja. Es ist unabhängiger und seriöser als andere Medien. Und weil die anderen halt auch noch zensiert werden oder die Regierung schärfer gegen Kritik vorgeht, dann hast du plötzlich hier deine Bastion des unabhängigen Journalismus. Finde ich schon spannend und auch positiv, ja. Also gäbe es nicht ohne soziale Medien. Schon auch ein Fortschritt.
Ja, absolut. Also was das für einen Einfluss hat, vor allem wenn dann auch untereinander drüber gesprochen wird, das sind ja dann auch nochmal Multiplikatoren und vor allem wenn man da täglich Informationen bekommt.
Genau. Also es soll natürlich nicht das Gespräch ersetzen, aber irgendwoher müssen die Leute ja wissen, was abgeht und dann können sie es weiter diskutieren und so bildet sich dann langsam die Zivilgesellschaft, ja, die kritische Öffentlichkeit. Anders geht es eigentlich gar nicht. Also interessant, Libanon. Einmal die Influencer und dann noch die Instagram-Redaktion, die Korruption aufdeckt. Jetzt ein letztes kleines Thema. Es ist sehr klein, weil es wurde nur sehr, sehr kurz und dürftig vorgestellt von Ursula von der Leyen. Aber es ist trotzdem interessant. Nämlich, die EU will ein neues Austauschprogramm für junge Jobsuchende auflegen, auch ohne Ausbildung oder Beruf, sei es Spanien, Italien oder Polen arbeiten. Das soll künftig mit dem neuen Austauschprogramm für junge Menschen EU-weit möglich sein. Und fand ich auch, obwohl es jetzt nur so kurz angekündigt ist, keine Details gibt und so weiter, trotzdem schon mal erwähnenswert, weil die meisten von uns kennen ja Erasmus. Ich weiß nicht, hast du auch Erasmus gemacht?
Nee, habe ich nicht aber kenne ich.
Genau. Ich habe auch Erasmus gemacht. Es war, keine Ahnung, ist jetzt nicht der, ist unbedingt, man taucht jetzt nicht so tief ein in die Kultur des Gastgeberlandes, aber es gleichzeitig bildet sich doch irgendwie so eine Art europäische Identität mit den ganzen anderen Erasmus-Studenten, die da aus zu Hunderten aus verschiedenen Ländern kommen und mit einem in irgendwelchen Wohnheimen eingepfercht sind. Und genau, dann irgendwann haben sie es angefangen, das auch noch für Azubis einzuführen, was auch super nötig ist, finde ich, weil man kann ja sowas, also was bringt es, wenn man das nur auf Akademiker beschränkt, ja, diese Austauschprogramme? Mhm. Das ist eigentlich blöd, also super, dass sie es für Azubis auch möglich gemacht haben. Und jetzt denken sie halt auch an die, die gar keine Ausbildung haben. Kein Abschluss, kein Beruf. Und genau, warum nicht auch an die denken? Vielleicht ist es für die am Schluss der größte Nutzen im Vergleich zu dem, was sie sonst bekommen.
Ja, absolut. Und, Leute, die jetzt, sage ich mal so, keine klassische Ausbildung gemacht haben und keinen klassischen Beruf erlernt haben, die sind aber vielleicht in einem anderen Land ganz anders dran und viel besser dran und haben da auch andere Möglichkeiten und noch viel mehr und andere Einblicke.
Genau, oder sie erweitern halt auf jeden Fall auch mal ihren Horizont. Ja. Ja? Also das ist ja auch was von den interessanten Sachen. In anderen Ländern gibt's Dinge und Möglichkeiten, die es zu Hause nicht gibt. Genau. Andererseits siehst du mal, es gibt auch Sachen nicht, die es zu Hause gibt. Und dann lernst du das eigene wieder ganz neu schätzen plötzlich, was du vorher für selbstverständlich gehalten hast. Triffst nochmal neue Leute, die sehen dich nochmal aus einer anderen Perspektive. Du lernst dich selber anders kennen. Also ja, es ist, eigentlich sollte jeder so ein Auslandsjahr mal machen, finde ich. Und genau, die EU arbeitet dran, dass es möglich wird. Das ist doch schon mal ganz gut.
Ich habe das auch gemacht, allerdings ohne so Programme.
Ja, aber, ist also auch
aber ich fand es beide Male sehr, sehr hilfreich. Und
zweimal hast du sogar. Wo warst du?
Ich war in den USA eine Zeit lang und in Spanien. Und beide Male fand ich es wirklich spannend und gut. Und wie gesagt, ohne Programm, sondern eher im Rahmen von einem Praktikum oder von Freelancer-Arbeit. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn es da auch richtige Programme gibt, wo man es dann noch ein bisschen leichter hat.
Genau, ich meine, wenn man es so macht und hinkriegt, ist ja auch gut. Ja, genau. Und diese Programme, die erleichtern es halt noch ein bisschen. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ja, wie gesagt, Erasmus macht es zwar sehr leicht, ins Ausland zu gehen, aber ich war da in Prag damals. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, besonders weit weg zu sein. Das hat zwar einerseits was damit zu tun, dass es Prag direkt hinter der Grenze liegt, aber ja, und auch sehr touristisch ist und auch irgendwie sehr deutsch oder mitteleuropäisch geprägt. Mhm. Aber mit den ganzen anderen Studis, ja, es ist nicht so wirklich exotisch. Wie gesagt, du kriegst nicht viel von der Kultur mit. Das ist eigentlich so eine eigene Feierkultur und Bubble, Blase, der du da lebst. Da musst du dich erstmal nochmal wieder draus befreien. Also es ist gar nicht alles ideal an solchen Programmen, aber ja, es ist trotzdem auf jeden Fall gut, dass es das gibt. Und für viele, die mitgemacht haben, war das auch irgendwie total wichtig und augenöffnend und so. Also ja, schon gut, sollte man fortführen auf jeden Fall. Gut, das war's für heute. Hast du noch was zu bemerken?
Nee, spannende Themen und ey, ladet euch alle die Nora-App runter.
Genau. Normalerweise machen wir an der Stelle Werbung für unsere eigene App, die Squirrel News App.
Das machst du jetzt.
Die ihr auch in den Shownotes findet oder für eine Spende für uns. Aber heute konzentriert sich alles auf die App Nora.
Ja. Nein, Squirrel Tippt. News auch. Also diese App haben aber ja hoffentlich schon alle. Ich gehe davon aus.
Na, wer weiß. Aber genau, heute dürfen alle Nora eingeben. Bei Nora Hensler kommt er natürlich woanders hin. Ja. Also in dem Fall geht es um die Notruf-App Nora, die wir am Anfang der Sendung diskutiert haben. Ladet sie alle aus, schaut, ob es Datenschutzbestimmungen gibt oder nicht. Und genau, wir hoffen, wir müssen sie doch nicht ausprobieren am Ende. Aber wer weiß, für alle Fälle ist es gut, sowas zu haben. Ja, dann macht's alle gut. Du auch, Nora.
Du auch.
Ich hoffe, niemand hat Gewalterfahrungen oder Unfälle in den nächsten Wochen, trotz App. Genau, ansonsten sind wir in Kürze wieder da. Ich glaube, wir machen jetzt eine Woche Pause und danach geht's weiter. Und dann diskutieren wir die nächsten Themen mit hoffentlich und sicherlich wieder spannenden sozialen Fortschritten und Innovationen. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.